so drückt der Schuh. Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig nach dieser kleinen Osterpause. Ich hoffe, ihr habt sie gut überstanden ohne uns. Ich bin's mal wieder, der Alex, euer Coach für Fußgesundheit, und ich habe bei mir wie immer die Yvonne. Hi Yvonne.
Ja, hallo Alex, hallo zusammen. Wir haben einen ganz tollen Interviewgast wieder heute. Wir freuen uns da riesig drauf, mal wieder ein bisschen Einblicke aus der Wissenschaft zu haben. Deswegen begrüßen wir heute die Bettina bei uns. Hallo Bettina.
Hallo zusammen, freut mich hier zu sein.
Ja, wir freuen uns, dich hier zu haben. Für euch da draußen, wir haben die Frau Dr. Bettina Barisch-Fritz vom aktuell KIT, vom Karlsruher Institut für Technologie. Ist richtig so?
Ja, genau. Ist genau richtig.
Genau, die eine Studie veröffentlicht hat, über die wir heute vor allem auch ein bisschen sprechen wollen, die für uns insofern interessant war, als wir drüber gestolpert sind, weil wir hier ja viel über die Studien vom Dr. Kinz und mit Dr. Kinz gesprochen haben und diese Studie davon doch deutliche Abweichung hat. Und deswegen ist es richtig spannend. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate oder zu viel erzähle, erstmal vielen Dank, dass wir beim Du bleiben dürfen, Bettina. Und dann darfst du dich vielleicht auch mal gerne vorstellen, wo kommst du quasi wissenschaftlich gesehen her, und stellst dich mal ganz kurz bitte vor.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich habe Sportwissenschaft studiert an der Universität Tübingen, habe dann schon während dem Studium immer ein bisschen, ich sag mal, gejobbt im Bereich medizinische Trainingstherapie an der Sportmedizin, an der Uniklinik, und bin dann darüber in die Biomechanik dort gelangt und habe dann die Möglichkeit bekommen, nach meinem Studium im Bereich Biomechanik zu promovieren unter Professor Stefan Grau. Genau. Nach meiner Promotion hat mich dann ein bisschen thematisch in eine andere Richtung wieder gebracht und auch lokal. Und mittlerweile bin ich seit 2016 am Karlsruher Institut für Technologie und dort eben auch am Institut für Sport und Sportwissenschaft.
Genau. Ja, sehr gut. Die Arbeit, über die wir sprechen, hast du aber noch an der Uni Tübingen veröffentlicht oder schon in Karlsruhe?
Das ist in Tübingen alles
gewesen. Noch in Tübingen gewesen, genau. Habe ich doch noch irgendwie so richtig im Hinterstübchen. Ja, ganz interessant. Also wir konnten sie jetzt lesen. Du hast sie auch veröffentlicht. Und zwar in der Footwear Science. Hast du eine Zusammenfassung davon? Oder ist da die komplette
Studie? Genau, meine Dissertation ist eine kumulative, was einfach häufig mittlerweile gemacht wird, also bestehend aus mehreren Artikeln. Und die Artikel habe ich in Footwear Science 2 publiziert und einen im Handbook of Ergonomics, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Okay.
Das ist so ein bisschen her. Ja. Genau, und aus diesen drei Artikeln habe ich dann eben meine Dissertation zusammengefasst und da noch ein bisschen einen Theorieteil mit dazu gebracht. Genau.
Ja.
Die Studien sind eben alle an der Sportmedizin entstanden und eben unter Professor Grau. Und was wir da gemacht haben, war, dass wir zum einen ein sehr neues Instrument auch damals entwickelt haben. Also neu in dem Sinn, dass wir streifenlichtbasierte Geräte, wie soll ich genau sagen, also ja, gar nicht so leicht.
Ja.
Genau, also im Endeffekt sind es Kameras, aber die einfach nicht nur ein Bild aufzeichnen, sondern die tatsächlich Streifenlicht erstmal projizieren, und das wird aufgenommen und über das wird das, das 3D-Modell quasi berechnet.
Aha.
Das an sich ist nichts Neues. Das gibt's in der Wirtschaft sehr häufig, zum Beispiel in der Automobilindustrie.
Ich wollte gerade sagen, daher kannte ich es ja.
Ganz genau. Und wir haben da mit einer Firma zusammengearbeitet, die das eben für die Industrie herstellt, und haben dann einfach einen Ansatz entwickelt, um 4 von diesen Kameras zusammenzuschalten, um dann eben eine dreidimensionale Aufnahme machen zu können. Mhm. Auch das ist nicht ganz neu, diese dreidimensionale Aufnahme. Das gibt es ja auch schon länger, die 3D-Scanner auf unterschiedliche Art und Weise können die funktionieren. Aber was dann neu war, dass wir gesagt haben, es bringt nichts, das nur in der Statik aufzunehmen, also den Fuß, sondern wir würden das natürlich gerne mal sehen, wie sich das Ganze bewegt. Und das
Spannend,
ist natürlich ein großer Unterschied. Natürlich gab es zum Beispiel auch schon Röntgenaufnahmen in der Bewegung, wo ich einfach die das Skelett quasi in der Bewegung betrachten kann. Sowas gibt schon. Aber bis zu dem Zeitpunkt gab es eben nicht, wo man sagt, ich guck mal von außen drauf und guck, wie sich das Ganze bewegt und macht das Gucken ja, aber berechnet es dann auch wirklich bis auf wenige Millimeter tatsächlich. Das ist die große Herausforderung, diese Systeme so zusammenbekommen. Das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, überhaupt nicht. Ich bin Sportwissenschaftler, ich bin kein Softwareentwickler. Wir haben da einen ganz tollen Informatiker mit dem Boot gehabt, der Clemens Planck, der auch heute noch in der Sportmedizin arbeitet, und mein Kollege Timo Schmelzpfenning, der aus dem Bereich Medizintechnik kommt. Und seine Promotion war auch wirklich so diese Entwicklung von dem Ganzen. Da war ich mit involviert und ich habe mir dann aber schon Gedanken gemacht, und wo nutzen wir das jetzt? Was wollen wir daraus dann wirklich damit konkret machen? Was wollen wir daraus ziehen?
Wie kann ich mir diesen Versuchsaufbau, den ihr dann da hergenommen habt, habt ihr ein Laufband genommen, habt da Menschen draufgestellt mit diesen Streifenlichtkameras drumrum, oder wie war das dann?
Mit Laufband hat es nicht funktioniert, weil wir natürlich auch von Planter aufnehmen wollten. Das heißt, wir haben wirklich vier Kameras oben, eine von
ganz
unten.
Ganz kurz für Dove, ne? Plantar heißt von unten,
beim Fuß. Genau, und wir haben einen Laufsteg gebaut. Ich kann die Größe gerade nicht mehr auswendig sagen, aber der hatte so 4 Meter irgendwas. Ein wirklicher Laufsteg, ja.
Aus Glas dann, oder Plexiglas oder irgendwas durchsichtig.
Der hatte eine Fläche aus Glas, genau, aus Sicherheitsglas. Das war immer ein bisschen herausfordernd dann mit den Kindern, dass sie das treffen. Es war zwar groß, aber trotzdem war das manchmal gar nicht so leicht.
Ja, glaube ich.
Genau, und die anderen Kameras eben außenrum. Ja.
Darf ich einmal dazwischen funken?
Ja, gerne.
Mich interessiert immer, warum machen Menschen das, was sie machen? War dieser Hintergrund der Studie jetzt erstmal die technischen Gegebenheiten irgendwie zu testen? Oder wie seid ihr auf das Thema gekommen, dass ein Abrollspielraum barfuß bei Kindern mal getestet werden muss? Was war da dein Hintergrund?
Also der Hintergrund, sage ich mal, in den ich dann natürlich auch mit reingerutscht bin, war eben Professor Stefan Grau, der wirklich 15 Jahre lang sehr viel im Bereich Barfuß, Schuhe, Barfuß, Messung gemacht hat. Er hat damals gestartet mit Drucksensorik, hat festgestellt, man weiß sehr wenig darüber, man musste einfach noch mehr erfahren, und so ist er auch in dieses Thema reingewachsen. Und hat sich einfach bis heute eigentlich interessiert sich da einfach für die ganzen Facetten, was so eine Bewegung irgendwo ausmacht. Und eine Arbeit, die er auch betreut hatte, eben gerade bevor ich dann mit dazu kam, war von Marlene Mauch, die dann eben in der Statik die Füße von Kindern angeschaut hat. Und da war auch immer eine ganz enge Kooperation zu der Universität in Wollongong in Australien. Und die haben da auch sehr viel im Bereich Füße, Kinder und so weiter gemacht. Und da ist man einfach so drauf gekommen, steckt so viel drin, da stecken so viele interessante Aspekte drin.
Absolut,
in Australien haben die ganz viel dann auch mit übergewichtigen Kindern gemacht. Und so bin ich dann irgendwie zu diesem Thema gekommen, und die Entwicklung, das ist schon alles angestoßen von Professor Grau gewesen irgendwo.
Ja, es gibt ja, also was das Thema Studien angeht, ne, das ist ja unglaublich, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, wie viele Forschungsinstitute, namhafte Forschungsinstitute, in wie vielen verschiedenen Facetten da arbeiten, Oxford, Columbia, wie sie alle heißen. Von Vergleichsmessungen von barfuß lebenden Naturmenschen bis hin zu Schuhträgern, Fettverteilungsmessungen, Ultraschall, keine Ahnung was, Bewegungsstudien, und es ist der Hammer. Also es ist wirklich toll, wie viel es da gibt, wie viele Facetten, vor allem, dass es auch immer wieder neue Facetten gibt, die es da zu entdecken gibt. Also das ist wirklich spannend und eigentlich schon fast traurig, dass es bis 2016 gedauert hat, bis jemand mal angefangen hat zu analysieren, wie verhält sich unser Fuß in Bewegung? Oder gab es das vorher schon mal nur in anderer Form?
Es gab es definitiv ganz viele Ansätze. Die waren aber einfach anders, weil die technischen Möglichkeiten bis dahin noch anders waren. Also was es ja einfach schon viel länger gibt, ist die 3D-Kinematik, wo man dann quasi Kleber auf den Fuß klebt.
Mit so Klebepunkten.
Genau, mit Klebepunkten und an bestimmte Segmente, die sich einfach bewegen, an Gelenke und man darüber das Ganze erfasst. Mhm. Aber das ist ja immer eigentlich dann ein Rückschluss auf das Skelett viel mehr, weil das mache ich wirklich, versuche ich an relativ knöcherne Punkte und ja, das steckt auch viel Problematik natürlich wieder drin mit irgendwelcher Weichteilbewegung. Aber ich würde sagen, bis 2014, als wir das ganze Projekt durchgeführt haben, waren es nur 2-3 Arbeitsgruppen, die tatsächlich mit dieser Dreidimensionalität gearbeitet haben. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Es war eine Arbeitsgruppe um Wang aus, ich meine, Asien. Genau kann ich es gerade gar nicht sagen. Und es war auch noch eine Arbeitsgruppe, mit der wir dann auch zusammen gearbeitet haben, von der Uni Löwen und von der Uni Brüssel, meine ich. Aber ich müsste noch mal nachschauen. Das ist echt, manches ist so ein bisschen...
Ich weiß nur, dass genau. Der Dr. Kinz hatte nämlich mal hier darüber berichtet. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob er das selber gemacht hat mit seiner Studiengruppe oder ob er da sich auf andere Studienarbeiten bezogen hatte. Die haben das dann mit dieser Kinematik gemacht tatsächlich.
Ja. Da gibt es auch mehr definitiv, aber es ist ja einfach nur ein Teil. Also es ist ja schon... lückenhaft dann das Ganze, wenn ich da ein paar Punkte halt einfach nur anschaue, wie die sich bewegen. Das ist nochmal was anderes.
Und aber auch da gab es ja schon wirklich dann interessante Geschichten mit, wie viel breiter wird ein Fuß, wie viel länger wird ein Fuß und so weiter und so fort. Und das hat ja jetzt quasi bei euch in der Studie nochmal stattgefunden, nur halt sehr viel detaillierter, weil eben technisch möglich, das noch detaillierter zu betrachten. Da wird mich jetzt tatsächlich, du hast ja schon angefangen, ihr habt mit Kindern. Ich habe die Studie ja mir so grob durchgelesen. Also ihr habt angefangen Kindesalter und seid bis zum jugendlichen Alter gegangen, also 6 bis 16. Warum habt ihr die Erwachsenen nicht mitgenommen?
Es ist natürlich spannend, diesen entwickelnden Fuß genauer zu betrachten. Weil wir einfach gesagt haben, eigentlich, wenn wir Schuhe verbessern wollen, müssen wir da anfangen, weil da ist das meiste, was, wo der Schuh einfach Einfluss nimmt und einfach leicht gesagt, wo er am meisten kaputt machen kann, auch im Endeffekt.
Ja.
Das war deswegen so unser Ansatz. Wir haben
präventiver Ansatz quasi.
Ja.
Dann.
So, ja. Wir haben ja schon auch eine Stichprobe gehabt von Erwachsenen. Mhm. Dieser Scanner wurde ja nach und nach entwickelt und wir haben erstmal von unten quasi aufgenommen und da haben wir erst Erwachsene angeschaut. Mhm. Und ich bin dann dazu gestoßen und habe gesagt, mich interessiert es, was ist mit den Kindern. Und ja, so kam das dann. Und wir haben ja tatsächlich eine sehr große Stichprobe erhoben, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen schon einen relativ breiten Bereich abdecken, also wirklich 6 bis 16. Und haben deswegen gesagt, dass wir auch in jeder Altersgruppe entsprechend viele Kinder haben, um überhaupt eine Aussage treffen zu können, haben wir 2500 Kinder gemessen.
Ja, ich hab gesehen, 2554 Personen habt ihr, um es genau zu sagen, spannend. Also alleine schon über 2500 Kinder in dem Altersbereich zusammenzukratzen. Wie habt ihr, also das werden sicherlich nicht nur die Kinder der Angestellten gewesen sein.
Ganz sicher nicht. Nein, ich habe dann wirklich mit Schulen Kontakt aufgenommen und habe ja sehr viele Schulen dann im Umkreis angeschrieben. Genau, denen klar gemacht, warum wir das Ganze machen. Und ich konnte da wirklich sehr viele Schulen dann gewinnen. Und wir sind dann wirklich mit einem großen LKW, weil wir wirklich viel Messinstrumente hatten, in die Schulen gegangen, haben 2 Tage lang unseren Laufsteg aufgebaut und waren dann so in der Regel 1 bis 2 Wochen in den Schulen und haben da dann die Kinder gemessen. Im Vorfeld mussten natürlich alle Eltern informiert werden, Einverständniserklärung von den Eltern geholt werden, dann die Lehrer gebeten, dass sie da klassenweise ihre Grüppchen vorbeibringen und
sehr aufwendig. Ja. Wann seid ihr darauf gekommen, dass man zwischen Mädchen und Jungs unterscheiden sollte und was hatte das für einen Grund?
Also im Endeffekt, wenn man die theoretische Grundlage anschaut, dann ist es eigentlich ja gar nicht überraschend, dass man Mädchen und Jungs eigentlich da unterschiedlich betrachten muss. Also wenn ich jetzt einfach die Anatomie anschaue, dann weiß man, dass zum Beispiel die plantare, also die Sohle, wie nennt man es auf Deutsch, den Arch, diesen
den Bogen, den
ja.
Ja.
Das Gewölbe. Auf Deutsch.
Das Quer- und Längsgewölbe, ja, Längsgewölbe.
Genau,
Längsgewölbe,
genau. Das Längsgewölbe, dass das im Endeffekt bei Jungs viel später ausgebildet wird. Also zwischen 3 und 5 Jahren ist dann, also wenn ich jetzt Gruppenvergleiche mache, ein recht großer Unterschied zwischen Mädchen und Jungs. Das ist bekannt. Es ist auch bekannt, dass wir einfach gerade in den Weichteilen, in aktiven und passiven Strukturen Unterschiede haben zwischen Geschlechtern. Und das kommt nicht erst im Erwachsenenalter. Das ist einfach was genetisch Bedingtes. Wenn ich jetzt das sportlich betrachte, erwarte ich von einem Jungen im Alter von 10 Jahren was anderes, sportlich gesehen, wie bei einem Mädchen. Das ist ja alles auf das Ganze zurückzuführen, dass einfach die Muskulatur, also das aktive Gewebe, irgendwo anders aufgebaut ist. Und wie gesagt, das ist nicht nur oder erst dann in der Pubertät, wenn Hormone dazukommen, das ist einfach da. Und deswegen finde ich es manchmal überraschend, dass man das beim Fuß dann so denkt, da sind keine Unterschiede da. Also ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Also wir haben unterschiedliche Gewebsstrukturen, Gewebszusammensetzung. Struktur ist vielleicht falsch, aber definitiv Zusammensetzung.
Ja.
Und da finde ich es eher spannend, dass jemand das nicht fragen kann, warum sollten da nicht Unterschiede da sein, wenn ich in allen anderen Bereichen eigentlich weiß und hinnehme irgendwo.
Richtig.
Genau. Deswegen haben wir das natürlich von Anfang an auch sehen wollen. Wo liegen denn da vielleicht Unterschiede, die wir dann auch messen können?
Ja.
Ja.
Ja. Richtig, ganz wichtig.
Ja.
Spannend finde ich allerdings tatsächlich, ich hoffe, ich greife da jetzt nicht zu weit vor, das Ergebnis genau dieser geschlechtsspezifischen, ich hätte es genau andersrum erwartet, muss ich zugeben. Mhm. Weil alles, was ich bisher so mitbekommen habe in Richtung Studien, zeigt eigentlich ja eher, oder hat für mich eher so darauf hingedeutet, dass man eher straffere Struktur beim männlichen Part auffindet, so dass also eigentlich eher die größere Veränderung beim weiblichen Geschlecht zu finden ist. Jetzt hat eure Studie ergeben, ich muss es nachlesen, 5,6 Millimeter war die durchschnittliche Längenveränderung in der Bewegung beim männlichen Probanden und 5 Millimeter, also 0,6 Millimeter ist jetzt nicht die Hausnummer, aber immerhin im Durchschnittswert 0,6 Millimeter weniger bei den Frauen. Ich hätte es tatsächlich genau andersrum erwartet, muss ich zugeben.
Hängt das damit zusammen, dass Jungs Spätzünder sind? Das sagt man ja immer, weil eigentlich geht man davon aus, dass die Jungs einen anderen Muskelzuwachs haben, anderen Muskeltonus haben. Aber das ist wirklich gerade spannend. Wie erklärt sich das?
Also wirklich aufklären kann ich es nicht. Also im Endeffekt wäre ich auch so oder sind wir auch so rangegangen, dass wir es eigentlich erwartet hätten, okay, Weichteilgewebe ist bei beim weiblichen Geschlecht einfach nicht so straff, deswegen ist da mehr Bewegung irgendwo da und das hat sich aber so einfach nicht bestätigt. Also ich kann es jetzt nur vermuten, weil ich kann es nicht belegen. Also im Endeffekt müsste man vielleicht tatsächlich einfach nochmal die knöchernen Strukturen genauer anschauen. Und unser Gedanke ging auch in die Richtung, dass wir gesagt haben, eventuell ist einfach dieses Gewölbe anders schon ausgebaut, wie jetzt bei den Jungs. Also das wäre so der einzige Ansatz, den ich aber einfach nicht hundertprozentig jetzt belegen kann, sondern da müsste man wirklich nochmal weiterschauen.
Waren die Differenzen denn in einem Altersbereich besonders hoch und in einem anderen Altersbereich besonders niedrig? Also haben die sich zeitweise irgendwie so ein bisschen auch überschnitten vielleicht sogar oder haben sich angeglichen? Man sagt ja, es ist so, die Entwicklungsphasen so roundabout 10 Jahre sind relativ identisch und dann dividiert sich es wieder auseinander.
Also nicht so, dass ich sagen kann, es war genau in einem Altersbereich oder so. Aber insgesamt muss man natürlich die ganzen Werte nochmal reflektieren und sagen, wir haben überall eine große Bandbreite. Am Schluss vergleicht man natürlich die Mittelwerte, weil unsere statistischen Verfahren auch einfach so angelegt sind, dass wir einfach einen Mittelwertvergleich machen. Ich habe ganz viel mit den Daten gespielt, sage ich mal, und ganz viel auch aufgezeichnet, einfach Verläufe, also gerade über diese Dynamik, und habe dann immer auch so tatsächlich diese Bandbreiten mit reingenommen. Und da sieht es dann manches schon mal wieder anders aus irgendwo. Also eigentlich die Varianz ist einfach wahnsinnig groß überall. Und wenn ich jetzt da einen Mittelwert sehe, dann heißt es nicht, dass die zwei Gruppen, die zwei Geschlechter da komplett getrennt voneinander parallel verlaufen, sondern das ist immer ein totaler Überlapp von allem irgendwo.
Ja, ja, ja.
Aber statistisch wird halt einfach in Mittelwerten betrachtet.
Ja.
Und das ist aber aus meiner Sicht jetzt nicht das, was ich dann unbedingt empfehlen würde für den Schuhhersteller. Ich würde dem jetzt nicht den Mittelwert hinlegen und sagen, so muss jetzt der Schuh aussehen. Und ich habe ja tatsächlich viel mit, auch Schuhherstellern, aber ganz viel mit Leistenbauern zu tun gehabt. Also mit der großen Firma Fagus, kann man glaube einfach nennen, in Europa, die einfach für sehr viele die Leisten herstellen. Und eigentlich kann ja der Schuhhersteller gar nicht mal so viel machen. Also eigentlich muss das Ganze ja über Leisten passieren. Und mit denen haben wir ganz viel diskutiert und haben da immer einfach Bandbreiten denen genannt, von wo bis wo das abgedeckt werden muss und nicht einen Mittelwert. Das reicht einfach nicht.
Ja. Ich fand's ja auch, also um mal den Namen der Studie überhaupt mal so ins Spiel zu bringen, ne? Evaluation of the Rule of Thumb, also die Evaluation der Daumenregel, ne? Also wer uns ein bisschen hört und schon mal Schuhe gekauft hat, auch so, kennt ja, ne, Daumenbreit Platz sollst du haben. Den Spruch, ich glaube, auf den Spruch führt so ein bisschen zurück, gehe ich von aus. Ja.
Ganz genau.
Jetzt fand ich 2-3 Sachen dabei, nämlich richtig interessant. Ihr seid jetzt viel auf das Thema Fußveränderung eingegangen, das Thema, welche Rückschlüsse für den Schuh zu ziehen sind, habt ihr jetzt selber gar nicht so großartige Vorstellungen, seid ihr eher so auf anderweitige Studien eingegangen, richtig?
Nee, also in meiner Dissertation, die auch veröffentlicht ist, bin ich da ganz stark drauf eingegangen. Und ich habe im Endeffekt, mein letztes Kapitel sind wirklich Recommendations for Footwear. Und das sind am Schluss dann wirklich, ich habe es gerade vor mir, ich kann es ganz
das
genau
ist gut,
sagen.
Weil wir nämlich nicht
ganz
wir
konkrete haben, Empfehlungen.
Weil wir haben nämlich nur diese Evaluation of the Thumb Rule, of the Rule of Thumb, so haben wir
das
tatsächlich.
Das ist eine Publikation, die im Nachgang dann entstanden ist. Das war nicht die Grundarbeit, sage ich mal. Das ist dann was ich im Nachgang diesen Artikel noch verfasst habe.
Ja.
Aber in der Dissertation, genau, sind ganz konkrete Empfehlungen drin eigentlich. Und die sind wirklich auch entstanden mit Schuhherstellern und mit den Leistenbauern vor allem. Die haben da ganz viel, mit denen habe ich ganz viel diskutiert.
Ja,
und was wir auch nämlich ganz anders gemacht haben, wie viele andere Forschungsansätze bislang waren, dass wir nicht nur die Maße, die anatomisch den Fuß am besten beschreiben, verwenden, sondern dass wir tatsächlich die Maße des Leistens auf diesen Fuß übertragen haben. Okay. Weil, das ist total spannend, die sind komplett unterschiedlich. Und trotzdem hat dann Leistenbauer irgendwelche Maße schon mal vor sich liegen gehabt und muss die dann irgendwie übertragen. Und das ist super schwer. Also das eigentlich geht nicht aus meiner Sicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir erfassen nicht nur anatomische Maße, sondern wir gucken, wir reden mit den Leistenbauern und das sind ganz interessant gewachsene Maße über sehr viele Jahrhunderte tatsächlich.
Mhm.
Und die haben wir dann erfasst, um dann den Leistenbauern konkret sagen zu können, hier müsste der Schuh anders aussehen.
Wo, also da würde ich tatsächlich, weil wir das diesen Teilbereich leider nicht haben. Wir haben nur diese Veröffentlichung in der Footwear Science, wo das. Welche konkreten Maße empfiehlst du dann oder hast du in deiner Dissertation dann empfohlen für die Käufer auch in dem Sinne? Und wo müssten eigentlich zwingend Veränderungen in der Schuhherstellung kommen? Und die größte Quizfrage ist, sind sie denn gekommen?
Ja, genau. Also ich fange mal in der Mitte einfach an. Also für die Schuhhersteller habe ich keine Empfehlung gemacht. Das ist einfach nochmal ein anderes Thema, was einfach noch komplizierter ist. Ich habe eigentlich nur Empfehlungen für die Schuhhersteller gemacht.
Die Leistenbauer meinst du dann?
Beide sogar, weil das eine ist tatsächlich der Leisten.
Ja.
Das andere ist aber auch, weil ich einfach Bewegungen vor allem im Mittelfuß gesehen habe, dass da einfach gesagt, der Fuß sich eher zusammenzieht, also da findet eine Kontraktion statt und da wird dann eher eine Verschmalerung eigentlich im Mittelfußbereich. Und da habe ich Empfehlungen gegeben, was man da denn für Materialien einsetzen könnte, damit das, also aus meiner Sicht muss da irgendwo ein Halt geschaffen werden, dass dieser Fuß gut im Schuh an der Position bleibt, wo er dann bleiben soll.
Also flexiblere Materialien, die dann diese Kontraktion quasi mitgehen sozusagen. Ja. Hat diese Verschmalerung denn irgendwas auch gleichzeitig zur Folge, ich sage jetzt mal, dass dadurch dann, ich würde mir jetzt von der vom Bewegungsbild gerade vorstellen, dass dann dabei eine Volumenerhöhung, aber weil dann der Spann sich zum Beispiel anspannt und sich erhöht. Ja. Das heißt, das Material müsste flexibel genug sein, einfach schmaler, aber höher zu werden in dem
Genau. Ja. Also Volumen kann sich nicht verändern, das ist einfach geblieben irgendwo. Ja, aber Höhe. Genau, also Höhe, genau, das hat man gesehen, dass bei manchen das ziemlich viel nach oben geht, bei anderen nicht so stark irgendwo, genau. Ja. Also das ist ja immer diese, was ich vorhin gesagt habe, eine große Varianz in den ganzen Daten haben wir einfach irgendwo. Mhm. Genau, also die Empfehlungen, wie gesagt, waren eben dann Leistenbauer und Schuhhersteller. Und was ich da eben angeschaut habe, waren ja diese ganzen Einflüsse über Geschlecht, Alter und so weiter. Aber aus meiner Sicht, also ich habe da relativ komplizierte statistische Verfahren gerechnet, um einfach so diesen Anteil, was die einzelnen Werte an dieser Varianzaufklärung geben, um das rauszufiltern. Und eigentlich war überall so, dass der statische Wert den dynamischen am besten vorhersagt und dass dieser Einfluss von Alter, Geschlecht dem unterliegt, definitiv. Und deswegen ist meine klare Empfehlung, ich muss definitiv diese statische Fußform anschauen, um dann eben Rückschlüsse auf die Dynamik machen zu können. Und dafür haben wir auch in der Sportmedizin auch einen Ansatz entwickelt, wo wir eigentlich Fußtypen definiert haben. Und zwar nicht nur basierend auf einer Breite, sondern auf 5 Maßen, weil eine Breite alleine reicht aus meiner Sicht nicht aus, um so einen Fuß gut abzubilden. Das ist zwar das, wie es häufig gemacht wird, dass ich eigentlich nur die Fußbreite nehme und sage, das ist ein breiter Fuß oder nicht. Ja. Wir haben da 5 Maße genommen und haben da Cluster gebildet. Also
welche Maße habt ihr da konkret genommen?
Wir haben die Fußhöhe genommen, wir haben die mediale Ballenlänge genommen, also vom Metatarsalköpfchen 1, also von der Ferse bis zum Metatarsalköpfchen 1.
Ja, also quasi Großzehballen, um das so ganz grob.
Genau. Fersenbreite, Ballenbreite, klar, die müssen rein, ist klar. Ja. Und das 5. müsste ich jetzt auch tatsächlich nochmal nachschauen.
Kein Problem.
Spannend finde ich immer. Wir haben dann mal eine sehr lange Diskussion auch schon drüber geführt und wir diskutieren es auch immer wieder und es wird auch in den sozialen Medien immer wieder diskutiert. Wo nehme ich vernünftig die Fußbreite her? Und jetzt kann man tatsächlich so ein bisschen, wo liegt das Huhn, wo liegt das Ei? Eigentlich geht heutzutage jeder her und misst von Großzehballen zu Kleinzehballen. Mhm. Klingt erstmal sinnvoll, bis man überlegt, dass eigentlich die Zehen dann ja noch breiter sein müssten, wenn man eine natürliche Fußform herleitet. Also eigentlich müssten wir, wenn wir jetzt über Prävention sprechen, im Kleinkindalter schon anfangen, müssten von Außenkante Großzehe bis Außenkante Kleinzehe. Mhm. Und dann wird's wieder tricky, wo messe ich den ganzen Spaß nämlich im Schuh, weil nicht jeder Fuß ja im Schuh genau an der exakt gleichen Stelle steht wie der von dem Kind daneben, obwohl es die gleiche Fußlänge oder knapp die gleiche Fußlänge hat. Und da sind ja schon Millimeter entscheidend, ne? Mhm. Ist auf jeden Fall spannendes Ding.
Ja.
Mal gucken, ob sich da irgendwann mal was hundertprozentig auch Sinnvolles rauskristallisiert, weil, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass die Zehen eigentlich breiter sein sollten als der Ballen, ist ja selbst die Ballen-zu-Ballen-Messung noch relativ schlecht für die Zehen.
Ja, das ist wirklich schwierig. Und also auch da, denke ich, ist so dieser Ansatz, dass man halt von Fußtypen vielleicht eher an Fußtypen denken muss, weil es ist einfach so, dass ich durchaus da sinnvolle Gruppen finde, wie Füße so sind, etwa, sage ich einfach. Ja. Und vielleicht muss man das dann auch von der Gruppe abhängig machen, wo ich das Maß nehme.
Wie Wie zeichnen sich diese Fußtypen aus? Ist das dann der schmalfersige Breitfüßer und der schmalfüßige Breitferser und oder so ungefähr dann?
So ja. ungefähr, genau, ja. Im Endeffekt haben wir drei Hauptgruppen festgestellt. Das war einfach dieses typische schmale, dieser typische schmale Fuß, der häufig eben ein hohes Gewölbe hat und dadurch einfach insgesamt höher ist. Dann dieser eher breite, also eigentlich, ja, nicht sehr überraschend, dass das, wenn wir jetzt mal Füße anschauen, eigentlich oft gesehen werden kann. Also drei Hauptgruppen gibt es da einfach nach unserem
Schmal und hoch, breit und flach und die dritte?
Und die dritte müsste ich echt nochmal schauen, das kann ich echt gerade nicht mehr genau sagen.
Ah, okay. Eine Mischung aus den beiden ersten
wahrscheinlich. Eine Mischung,
ja. Ja, das ist, denke ich, auch sehr individuell, ne? Deswegen frage ich mich auch, Empfehlungen im Bereich Schuhhersteller, Leistenhersteller oder auch später beim Schuhkauf, wo setzt man da an? Ne? Weil für diese individuellen Fußtypen oder Hauptgruppen gibt es ja nicht immer den passenden Schuh. Das ist ja dann schon ein Kunststück, dann wirklich für den speziellen Fuß, den speziellen Schuh zu finden. Oder wie siehst du das?
Sehe ich absolut auch so. Also es ist tatsächlich so, dass wir da relativ weit auch schon waren. Leider ist das Ganze, die Entwicklung, die wir alle gemacht haben, nicht so angekommen im Feld und auch nicht verbreitet worden. Also basierend auf diesen drei Typen wurden Kinderschuhe hergestellt und wurden verkauft. Und wir haben ein Scanner-System dazu entwickelt, wo das Kind gescannt wird, dem richtigen Typ zugeordnet wird und dann kann das den richtigen Schuhtyp bekommen.
Ach, perfekt.
Und was auch noch stattgefunden hat, dass die Schuhe von innen gescannt wurden, sodass andere Schuhe von anderen Herstellern einem dieser drei Typen zugeordnet werden kann.
Klasse.
Leider hat es nicht den Durchbruch gebracht.
Also diese Scanner, gibt's die noch?
Ja, die gibt's noch und die wurden auch nicht nur im Kinderbereich umgesetzt, es gibt auch im Erwachsenenbereich und da vor allem im Sicherheitsschuhbereich. Die Firma darf ich auch nennen, das ist Van Elten, die das nach wie vor umsetzen. Auch im Erwachsenenbereich haben wir da Fußtypen gefunden, ähnlich wie bei Kindern, nicht gleich. Und im Bereich Sicherheitsschuhe wird das nach wie vor umgesetzt. Also da wird der Kunde kann da seinen Fuß scannen lassen, basierend dann auf diesen fünf wesentlichen Maßen wird das einem Fußtyp zugeordnet und es gibt dann wirklich den exakten Schuh für diesen Fußtyp.
Ja, das ist ja richtig cool.
Ja. Das ist wirklich spannend, ja. Könntest du uns da vielleicht auch noch irgendwie Unterlagen zur Verfügung stellen, dass wir da auch nochmal in dem Gebiet nochmal weiter forschen können und was vorstellen können? Das wäre perfekt, weil das ist nämlich gerade richtig spannend, glaube ich, für uns. Ne? Alex ist nämlich schon am
gucken und forschen. Wie finde ich diese, also unter welchem Namen würde ich diese Scanner finden tatsächlich?
Also wenn man auf die Seite von Van Elten geht, Van Elten Sicherheitsschuhe, haben die das hundertprozentig da irgendwo mit drauf. Aber ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr geschaut. Und ich habe nämlich für Van Elten auch eine große Studie durchgeführt, wo wir im Bereich Erwachsene, das waren dann überwiegend Männer, eben Sicherheitsschuhe hergestellt haben. Und die haben tatsächlich auch diese dynamischen Aspekte ansatzweise umgesetzt. Im Kinderbereich kam es leider nie dazu.
Ja, weil diese Scanner sind insofern total interessant. Wir arbeiten ja auch mit vielen Schuhhändlern zusammen, für die das sicher eine interessante Geschichte sein könnte. Ist das ein Scanner, der Schuhe und Füße beides mehr, oder braucht man dann zwei Scanner?
Genau, also dieser Scanner für die Füße ist was anderes, wie das, was dann für die Schuhe verwendet wurde.
Ja.
Für die Füße, da waren wir wirklich bei der Entwicklung mit beteiligt.
Ja.
Für den, wie das dann in den Schuhen gemacht wurde, das kann ich nicht wirklich sagen.
Ja.
Da müsste ich nochmal auch mit den Leuten reden, weil das wurde dann wirklich von dem Schuhhersteller selber initiiert und umgesetzt.
Weil das ist insofern hochgradig spannend, weil ich weiß, dass diverse Hersteller und Händler da sehr hinterher sind, solche verlässlichen Messmethodiken, die dann Fuß und Schuh matchen, hinzubekommen. Gerade im Online-Schuhsortiment natürlich eine Riesennummer, weil eben die Retourenquote sich deutlich verringern würde. Das ist ein hochgradig spannendes Ding. Also da muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Forschung betreiben, wo ich das Ding noch irgendwie, wie man das bekommt, wie das heißt und wo das käuflich erwerblich ist. Was, vor allem, was das auch kosten würde, ob das lukrativ wäre für für Händler dann sowas zu kaufen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine spannende Geschichte, aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
Ja, genau.
Ja.
Bisschen ist gut.
Ein bisschen ist gut.
Ja.
Mich würde nämlich ganz stark interessieren, du bist zumindest in dem Artikel, den wir haben, bist du auf sehr viele Studien eingegangen, auch viele Studien, die wir hier von anderer Seite, also wir haben ja Dr. Wieland-Kind schon mal so ein bisschen jetzt hier auch erwähnt, da bist du in dem Schreiben, das wir hier haben, auf jeden Fall nicht unbedingt auf diese +12-Regel bei ihm eingegangen, sondern da ging es eher um die krankhaften Veränderungen der Füße, die hast du da hergenommen. Du bist aber dann auf diese 12-Millimeter-Regel bei Meyer eingegangen, der schon 1966 erstmalig so vorgegeben hat, 12 Millimeter Abrollspielraum, hast aber auch noch diverse andere Studien, ich glaube, dass variiert da von 10 bis roundabout 20 Millimeter. Welche Empfehlungen oder hast du Empfehlungen im Rahmen deiner Arbeit gemacht, aufgrund der Messung, die ihr durchgeführt habt, wie weit oder wie viel länger sollte ein Schuh sein und gibt es auch Empfehlungen zur Schuhbreite bei dir?
Genau, also im Endeffekt kam ich zu dem Fazit, dass diese daumenbreite Regel ist gar nicht so verkehrt. Genau, weil der Fuß jetzt nicht sich wahnsinnig verlängert. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Fuß dann wirklich diese 12 Millimeter nach vorne geht. Im Gegenteil, das reicht definitiv für alle dann, wenn ich davon ausgehe. Das Problem ist halt vielmehr, dass die Längenbetrachtung alleine ja nicht reicht. Also die Frage ist ja vielmehr, wo findet denn das Abrollen statt, vor allem eben in diesen Grundgelenken und passt das dann noch mit der Fußform überein? Das ist einfach nochmal weitaus komplexer. Aber wenn ich jetzt einfach die Komplexität ein Stück weit runterbreche und sage, ich möchte einfach vermeiden, dass direkter Druck von vorne geschieht, dann kann ich mit dieser Daumenregel relativ gut leben. Ja. Das Problem ist einfach, wenn ich diesen Schuh viel zu groß kaufe, dann komme ich einfach in diese Problematik rein, dass er einfach das nicht mehr passt mit dem, wo dann dieses Hauptabrollen stattfindet und es findet dann halt ein Vorrutschen im Schuh statt und dann habe ich wieder meinen Druck, obwohl ich total große Schuhe für dieses Kind gekauft habe.
Oder eine Gangbildveränderung, das hatten wir tatsächlich auch mal, wenn du dich erinnerst, Yvonne, wir haben ja die Business-Schuhe getestet.
Ja.
Und da hatten wir hier von der Firma Carrots Schuhe zur Verfügung gestellt bekommen und die habe ich einmal in zu groß bekommen. Und dann haben wir Videoaufnahmen gemacht und das ist wirklich enorm, was diese eine Schuhgröße tatsächlich für eine Gangbildveränderung, also es hat sehr interessant ausgesehen, das war schon fast passgängermäßig dann hinter wegen dieser zu viel Schuhlänge, weil ich immer so sehr hoch wippen musste, um das zu kompensieren. Also das ist auch schon dann ganz spannend, wie das auf das Gangbild sich auswirkt. Aber jetzt habe ich schon wieder unterbrochen.
Ja.
Sorry.
Ja, aber kann ich absolut so bestätigen. Und ich meine, ich habe ja selber auch Kinder und bin in der Problematik, viele Schuhe ständig gefühlt kaufen zu müssen.
Ja.
Und da ist es ja schon echt die große Herausforderung, da irgendwo richtig
würdest
anzugehen.
Würdest du denn jetzt speziell, es geht ja um diese Daumenmethode, ne? Breite des Daumens, würdest du denn tatsächlich empfehlen, dass man von oben auf dem Schuh dann Pi mal Daumen mit dem Daumen misst?
In der Regel
festzustellen oder würdest du es auch messen?
Das funktioniert ja einfach nicht optimal. Nee. Also zum einen, entweder sind die Schuhe einfach zu fest, ich komme gar nicht durch und fühle gar nicht, wo dieser Zeh ist von dem Kind. Oder die machen ja die tollsten Sachen, man schiebt extra weit nach hinten, weil die Schuhe sind jetzt rosa und die sollen jetzt einfach auch passen. Mhm. Deswegen ist die Empfehlung definitiv, die Innensohle rauszunehmen, über die ich dann eher die Länge irgendwo abschätzen kann. Also nur von oben drücken, ich glaube, das wissen wir alle, das ist gar nicht
so. Ja, und wenn man nicht den Großzeh erwischt, dann erwischt man auch nicht den Kleinzeh, der eventuell ein Stückchen länger sein kann als der Großzeh. Also wir finden auch diese Daumen-drauf-Methode, die ist so fehlerlastig. Aber das ist halt wirklich kompliziert, ne? Wirklich den passenden Schuh zu finden, wie misst man den tatsächlich aus, ne?
Ja, also wir sind da Verfechter vom Messen, zumindest was die Längen angeht.
Ja.
Wirklich, messt auch nicht Innensohle, bin ich auch kein Freund von. Weil wir haben zum Beispiel hier auch schon Schuhe im Test gehabt, wo wir feststellen mussten, dass die Innensohle 7 Millimeter kürzer war als der Schuh.
Ja.
Ist auch schlecht. Ja. Also ich bin immer Freund vom Messen, aber kommen wir zurück zu der Fragestellung, welche Abrollspielräume empfiehlst du? Oder hast du empfohlen?
wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich so 7 mm als absolutes Muss empfohlen. Also das muss vorne auf jeden Fall Platz sein.
Als Minimum.
Als das, was für 90% gut hinhaut.
Okay.
Also ich habe immer die, wie gesagt, am Schluss habe ich einfach Messwerte ja vor mir liegen. Und da ist ja die Frage, von was gehe ich jetzt aus? Und wenn ich sowas mich gefragt habe, okay, dann habe ich nie den Mittelwert genommen, sondern habe eigentlich einfach diese Quantilen genommen. Also sprich 90% und für 90% passt, für 10% vielleicht nicht, weil irgendwo muss ich ja den Cut machen. Ja. Bei 50% finde ich es total unbefriedigend, weil da liegen einfach 50% eventuell drüber. Deswegen habe ich gern für sowas immer diese 90% betrachtet, weil ich sage, wenn wir da hinkommen würden, dass 90% das ziemlich gut passt, wäre das ja der Hammer. Also da sind wir ja jetzt überhaupt nicht mit, wie die Schuhe einfach passen.
Ja. Genau. Wie ist denn da die Rückkopplung zum Thema Passform? Weil die, jetzt komme ich nochmal kurz auf Dr. Kinz, der hat ja diese 12-mm-Regel vor allem damit begründet, dass aufgrund der Passform des konventionellen Schuhs bei unter 12 mm die spitz zulaufende Wölbung des Schuhs eben den entsprechenden Effekt auf den Fuß hat. Jetzt wäre bei 7 mm wäre ja diese Schuhspitze schon deutlich näher am Fuß dran.
Genau, also im Endeffekt kann ich die 7 mm auch noch empfehlen bei Schuhen, die halt einfach anatomisch
bei der korrekten Passform
sind. Genau. Mhm. Und das ist ja einfach bei fast allen Schuhen nicht der Fall. Es ist so, dass einfach ganz bewusst dieser Vorfußbereich eingekürzt wird, weil es einfach schöner aussieht, vor allem bei Mädchenschuhen, noch stärker sogar, weil es einfach sieht nett aus, so ein kleiner Fuß da vorne. Und bei so einem Schuh darf meine Regel nicht angewendet werden, das ist mir ganz klar. Also wenn, dann muss das halt in der Gänze umgesetzt werden. Und das heißt, dass einfach dieser Vorfuß nicht eingekürzt sein darf, dass der breit genug sein muss, dass die Zehen da ihren Spielraum haben, den sie brauchen, dass es auch hoch genug sein muss, das ist ja auch ein Problem. Also ja, also die Regel wäre jetzt in Ordnung bei einem Schuh, der einfach wirklich die richtige Passform hat.
Ja. Spannend.
Mir fällt da gerade noch was ein. Darf ich oder willst du erst?
Nein, ich wollte das nur bestätigen, weil also wir haben hier schon ganz oft zum Thema, der Schuh muss zum Fuß passen und der Fuß muss zum Schuh passen. Da reiten wir quasi in Gänze drauf rum und es ist schön, dass wir das jetzt gerade so wissenschaftlich bestätigt bekommen.
Richtig. Ja, es gab auch immer so noch dieses Thema, dass man noch einen gewissen Zuwachsspielraum auch noch mit reinnehmen sollte. Dann haben wir natürlich die Gefahr, dass natürlich der Fuß zu viel Platz hat im Schuh. Würdest du da auch sagen, okay, wenn wir jetzt wirklich einen passformgerechten Schuh haben und den haben wir jetzt 7 mm nach vorne länger, würdest du dann für deine Kids auch noch mal einen Zuwachs nehmen, damit der Schuh entsprechend länger hält?
Das ist ein großes Thema und eben, wie gesagt, als Mutter von 3 Kindern sehe ich mich da an manchen Stellen selber auch gezwungen, von meiner Forschung abzuweichen, weil ich einfach nicht immer das Optimum machen kann. Das ist mir absolut bewusst und in den Publikationen muss ich natürlich das Optimum beschreiben, aber ich weiß, dass die Realität an vielen Stellen natürlich anders aussieht. Mhm. Auf was ich jetzt einfach achte, um da jetzt mal von der Seite anzugehen, ist einfach, dass der Fuß im Mittelfußbereich gut sitzt. Weil ich einfach in den Daten gesehen habe, da findet einfach diese Verschlankung statt. Und dadurch ist da so eine Tendenz da, dass der Fuß dann nach vorne rutschen kann vielleicht, wenn da gar nicht viel Halt da ist. Und dann bringt mir ja die Zugabe plus der Wachstumszuschlag auch nichts mehr, wenn der ganze Fuß nach vorne rutscht. Also da kommen wir jetzt auch schon wieder zu dem Thema Passform. Was natürlich einfach ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, weil
Und vor diesem Rätsel stehen tatsächlich viele unserer Hörer. Ne? Ich denke, wir haben auch viele Hörer, die selbst auch Kinder haben und die stehen dann da vom Schuhregal und sagen, worauf achte ich jetzt? Ne? Was ist denn jetzt wirklich der optimale Schuh für meinen Kinderfuß, den ich jetzt gerade mit im Laden habe? Ne? Das ist wirklich so. Deswegen sehr, sehr schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat mit eurer Methode, mit dem Scan. Ja, weil ich denke, das wäre eine Erleichterung tatsächlich auf allen Bereichen. Ne?
Wobei ich tatsächlich, also ich buddel hier so zwischendurch immer so ein bisschen vor mich hin. Das ist, weil ich finde das so spannend, dieses Thema. Es gibt so viele Fußscanner mittlerweile, stelle ich hier gerade fest.
Ja.
Ich bin jetzt schon bei, ich glaube, 10 verschiedenen Herstellern und dann wirklich Preissegment so bei 1500 beginnt bis hohe fünfstellige Zahlen. Das ist Wahnsinn, was es da alles gibt. Also da, wenn man das tatsächlich in die Masse kriegen würde für Händler, das wäre geil. Also das wäre wirklich eine schicke Geschichte. Schade, dass es, aber das ist ja leider immer wieder so, dass die Wirtschaft nicht unbedingt der Wissenschaft folgt.
Ja, und ich glaube, man ist hier halt mit dem Thema noch ganz anderen Problemen ausgesetzt. Im Endeffekt habe ich immer das Kontra bekommen, Mode. Und
Ja.
das ist schon echt der Hammer, was das ausmacht. Also gerade bei Kinderschuhen auch, wo ich gesagt habe,
Ja.
es kann nicht sein, dass ein Kinderschuh, ein Mädchenschuh so aussieht. Es kann nicht sein. Und dann kam einfach, ja, aber die verkaufen sich gut. Und genauso wollen die Kinder und wollen es die Eltern. Also vielen,
Ja.
vielen ist es einfach gar nicht bewusst irgendwo,
Nein.
weil natürlich die Schuhe seit 50, 100 Jahren fast so aussehen. Und
Wenn
das
nicht
ist
noch
so,
länger.
oder noch
Ja.
länger,
Also
ja.
wir haben mal eine Folge gemacht zum Thema historische Schuhentwicklung. Da lässt sich unsere Schuhform also bis deutlich ins frühe Mittelalter zurück verfolgen. Und
Ja.
ja, tatsächlich so. Es ist halt, wir nennen das immer gelerntes Ästhetikempfinden.
Ja.
Und man kann gesunde Schuhe als ästhetisch empfinden, lernen, sage ich jetzt mal so. Also ich finde mittlerweile einen adrett gemachten Barfußschuh ästhetisch wesentlich angenehmer als einen High Heel. Um das mal so. Und das ist aber erlernte Ästhetik. Das
Ja,
ist etwas,
ja.
ich glaube, wenn sich Menschen mehr darauf einlassen würden, wäre das einfacher. Und ich habe tatsächlich auch festgestellt, ich habe mittlerweile ein recht großes Sortiment an Barfußschuhen. Und wenn ich damit unterwegs bin und Menschen begegnen mir, vielen fällt das gar nicht auf. Und wem es auffällt, der ist dann oftmals erstaunt, oder auch im Rahmen unserer Workshops, stelle ich das auch mal fest, wie viele Menschen erstaunt sind, schöne Barfußschuhe es mittlerweile gibt, die selbst ihr persönliches Ästhetikempfinden durchaus anspricht. Auch wenn sie in dem Fall dann tatsächlich aber von der Passform her auch gleichzeitig gesünder sind als das, was sie sonst gewohnt zu tragen. Also
Ja, wir wissen halt einfach, wie der Fuß da drinnen aussieht, ne?
ja,
Das ist
aber
halt der Hintergrund.
da müsste, glaube ich, tatsächlich mehr Aufklärungsarbeit allgemein auch bei Eltern gerade vor allem stattfinden, weil wir lernen von Kindheitsbeinen an und wenn unsere Eltern uns zeigen, wie ein gesunder Schuh aussieht, dann übernehmen wir das einfach bis zu unserem Lebensende viel leichter.
Ja, dem kann ich voll zustimmen. Ja,
Ja.
da findet zu wenig statt. Also, und ich finde es auch oft erschreckend, wenn man dann in die Schuhgeschäfte kommt, wie wenig Wissen da eigentlich da ist. Also es
Ganz
ist
schlimm.
halt so, dass man einfach, ja, ja, es sind Händler und es sind Verkäufer, aber es weiß niemand mehr so wirklich, worauf kommt es denn an?
Ja, das stimmt. Also die Beratungen sind teilweise, fängt ja schon an mit standardisierten Messgeräten, ne? Ansetzen die und die Schuhgröße. Ja, funktioniert schon nicht, weil jeder Hersteller eine andere Schuhgröße irgendwie so
Ja.
gefühlt hat. Also von daher, oder nicht nur gefühlt, tatsächlich, wir haben es ja nachvollzogen hier mehrfach in Tests. Aber eine Frage, die habe ich jetzt schon tatsächlich zweimal gestellt und habe dich selbst dann immer wieder dabei abgewürgt. Das, was mir total leid tut, weil es mich wirklich interessiert. Hast du Aussagen zum Thema Breite treffen können? Wie viel breiter sollte ein Schuh sein, um den Fuß nicht zu beengen oder nicht zu deformieren oder was auch immer?
Also da müsste ich jetzt auch noch mal genau reinschauen, wie viel Millimeter das sind. Also wie gesagt, ich habe auch da Empfehlungen gemacht und habe diese 90%-Grenze wieder genommen. Also wie viel müsste es sein, damit 90% passen würde? Also ich kann es jetzt gerade nicht in Zahlen ausdrücken, aber was ich spannend fand, eben aus der Forschung heraus, war, dass es halt nicht reicht, einfach nur den Fuß zu belasten. Also wenn ich jetzt die Werte verglichen habe, wir haben ja in der Studie nicht nur dieses Bewegungsverhalten angeschaut, also das Dynamische, sondern wir haben immer den beidbeinigen Stand, also die Füße in der Statik erfasst, beidbeinig, einbeinig und dann dynamisch. Die Werte habe ich verglichen. Also ich habe den Wert von der Breite, von also die ganzen Fußwerte, immer im statisch Einbeinstand, beidbeiniger Stand und in der Dynamik den maximalen Wert angeschaut. Mhm. Und in der Dynamik war er immer deutlich größer, also statistisch signifikant größer. Und wenn man in die Zahlen reingeht, sagen wir mal, war das immer im Mittel so, dass man einfach sagt, das hat schon Einfluss. Das ist nicht nur so 0,3 Millimeter, sondern das ist einfach ein bisschen mehr. Ich müsste leider anschauen, wie viel es exakt ist. Aber so, dass ich sage, das hat Einfluss. Und das war auch nochmal so was ganz Wichtiges, dass ich sage, es reicht nicht, den Fuß einfach nur so anzuschauen. Es ist definitiv so, umso größer die Kräfte, umso mehr findet Deformierung statt. Eigentlich auch nicht verwunderlich. Ich meine, wenn ich halt Soft Tissue Veränderungen anschaue, da gibt's ja ganz viele Studien von Kadavern, von allem Möglichen, dann ist es immer so. Umso mehr ich da irgendwo Druck draufbringe, sage ich mal, oder Kräfte einwirken lasse, umso mehr findet die Deformierung statt. Ja. Aber das ist auch aus meiner Sicht ein Aspekt, der noch zu wenig berücksichtigt wird.
Wir empfehlen ja immer 2 bis 6 Millimeter mehr Spielraum als den Fuß. Da gibt es aber bisher keine belastbaren Zahlen. Ich würde es jetzt auch vorschlagen, damit du jetzt nicht unter dem Druck gerätst, irgendwas nachzugucken. Wir reichen die Zahl nach in dem Fall. Also wenn du sie hättest oder hast, bitte schick sie mir und dann spreche ich die hier an dieser Stelle jetzt einfach nochmal ein.
Ja.
Die Arbeiten von Frau Dr. Bettina Fritsch haben gezeigt, dass der Fuß sich in der Dynamik, also in der Bewegung, um 1,6 bis 4,5 mm in der Breite verändert, was unsere Empfehlungen durchaus bestätigt. Und dann sind unsere Hörer nämlich jetzt auch informiert, wie viel Millimeter da von eurer Seite empfohlen werden, ob vielleicht auch sogar dann das Ganze ganz gut passt. Es ist auf jeden Fall ein sehr stark diskutiertes Thema. Viele Hersteller ignorieren es komplett, machen deswegen auch keine Angaben dazu. Es gibt Hersteller, die das Thema aufgreifen, die dann auch diese 2 bis 4 oder 2 bis 6 Millimeter tatsächlich vorschlagen, machen da aber auch deutliche Unterschiede dann beim Alter. Die sagen, bei Kindern mindestens 2, bei Erwachsenen kann man es unterschreiten, weil dann eben nicht mehr Entwicklungsspielräume berücksichtigt werden müssen. Also von daher interessant, da das Zahlenspiel. Wir reichen es, wie gesagt, dann durch den Einschnitt gerne nach. Ansonsten nähern wir uns langsam unserer obligatorischen Stunde. Deswegen frage ich jetzt wie immer gerne die Yvonne, ob sie noch was auf ihrem Fragenkatalog über hat.
Wir haben ganz brav alles abgehakt. Sogar die Fragen, die ich eigentlich stellen wollte, die sind schon allerdings beantwortet. Also wirklich, von meiner Seite gibt es nichts mehr zu meckern, zu fragen, anzumerken. Ja. Von daher, wenn Bettina möchte, dann gilt ihr jetzt das letzte Wort. Du kannst alles sagen von Grüße oder eine Botschaft an die Welt Alex. Okay, Alex möchte erst auch noch zu Wort kommen. Okay.
Ich hatte nämlich noch eine Kleinigkeit. Ich fand nämlich eine kleine Randbemerkung total lustig, die ich in deiner Arbeit da gefunden habe. Und zwar hast du, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, eine Daumenstudie zitiert, wo tatsächlich mal so der gut bekannte Normdaumen gemessen wurde. Mhm. Und das fand ich total witzig, weil wenn man davon einer Daumenstudie oder grundsätzlich davon spricht, zu evaluieren, ne, Daumenbreite Platz soll sein, dann, ich frage das auch immer gerne so in so Workshops dann, was meint ihr denn, wie breit ist denn so ein Normdaumen? Und dann kommen schon immer alle so, ne, Normdaumen. Und da fand ich witzig, dass diese Studie ergab, dass also der durchschnittliche Daumen beim Mann eine Variation von 11 bis 27 Millimetern aufweist und bei der Frau von 10 bis 24 Millimeter. Also so viel dazu mit dem Daumenmessen macht Sinn. Ja. Das fand ich noch eine richtig witzige Randnotiz, die ich auf jeden Fall hier noch mit einbringen wollte. Also die hat mich sehr amüsiert.
Vielen Dank. Ja, und das tatsächlich in einer Fachzeitschrift. Aber ich dachte auch, also eigentlich kann man das nicht so stehen lassen. Der Daumen und die Daumenregel und die Daumenbreite.
Genau. Ja, genau.
Da also, fällt mir noch gerade was zu ein. Was ja spannend wäre, wenn wirklich die Daumenbreite des Kindes zum eigenen Kindsfuß als Maßstab gelten würde. Das wäre spannend.
So wie man ja von Fingerspitze zu Fingerspitze breit ausgeweitet, ist ja identisch der Körpergröße. Wenn es da solche biologischen Regelungen so Breite des Kinderdaumens sollte Platz sind vom, das wäre echt witzig.
Ja, aber ich glaube, da sind wir gar nicht so weit weg. Also eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Ja.
Cool. Müsste man vielleicht wirklich mal wissenschaftlich evaluieren. Richtig, wir hätten ja, da genau. So eine Idee für dich, Bettina.
Ich leih mir mal ein paar Kinder aus.
Genau.
Ja, gut. Wie gesagt, ansonsten hat es Yvonne schon angekündigt, wie es so üblich ist, gebührt vor der Verabschiedung und Ankündigung für die nächsten Folgen dir das letzte Wort für den heutigen Tag. Schon mal von unserer Seite vielen herzlichen Dank für diese Einblicke und ich glaube, wir bleiben in Kontakt.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich fand es richtig cool, dass einfach darauf wieder Aufmerksamkeit gelenkt wird irgendwo. Also mich begleitet dieses Thema natürlich schon lange, aber ich muss sagen, ich habe mich thematisch dem Ganzen ein Stück weit abgewendet, wirklich vor 10 Jahren fast, weil ich ziemlich ernüchtert war, weil ich dachte, es wird nichts umgesetzt. Ich fand es so erschreckend irgendwo und ich finde es toll, dass es jetzt einfach viel mehr Bewegung in die Richtung gibt und dass es anscheinend doch irgendwo auf Interesse stößt. Und ich bin jetzt auch einfach gespannt, wie sich das vielleicht auch nochmal für mich jetzt dann auch neu entwickelt, ob ich da vielleicht doch mal die Chancen habe, wieder mit jemandem zu reden. Einfach nicht jetzt, weil ich jetzt irgendwo noch von dem Thema abhängig bin oder so. Das war natürlich zu Dissertationszeiten was anderes. Aber weil es mich einfach auch weiterhin in meinem Leben begleitet, einfach auch in meinem Leben mit Kindern und ich einfach so wichtig fände, dass sich da wirklich was bewegt. Also vielen Dank für die Chance hier.
Sehr gerne. Sehr
gerne. Und, danke dir. Wir sind ja auch immer sehr interessiert absolut. An wissenschaftliche Ergebnisse und wir werden ja gehört. Mal gucken, was sich da dann tatsächlich noch für uns, für dich, für die Studie bewegt.
Ja, und wie gesagt, wir nehmen dich auch gerne vielleicht nochmal dann wieder hier mit zu auf die Gästeliste, wenn interessante Themen sind, wo du uns helfen kannst und wo wir uns vielleicht auch gegenseitig hier wirklich mal spannende Dinge an den Kopf werfen können wieder, um das so also auszudrücken.
Ich werde euch auf jeden Fall meine Dissertation schreiben, schicken, weil nett, ich jetzt rausgehört habe, dass eigentlich das Gespräch eher basierend auf diesem einen Artikel entstanden ist. Ja. Und da ist wirklich noch deutlich mehr drin. Und ich habe auch gerade in diesem Theorieteil einfach dieses Interface Schuh und Fuß beleuchtet, was man da schon so wusste zu der Zeit. Jetzt weiß man bestimmt wieder noch mehr. Ja. Und auch nochmal den Leistenbau da beschrieben, also welche Maße da verwendet wurden und so. Ich glaube, da könnten auch noch mal ein paar interessante Aspekte mehr
tatsächlich sein. Sehr, sehr gerne. Wir konnten sie leider nicht finden, beziehungsweise nur unter erheblichem Kostenaufwand, sagen wir es mal so.
Aber die ist eigentlich frei zugänglich, weil die musste ich so publizieren und ich habe aber offiziell an der TU Chemnitz die Arbeit eingereicht.
Vielleicht deswegen, weil wir sie nicht in Chemnitz gesucht haben, sondern in Tübingen und Karlsruhe und über die Footwear Science gesucht haben, dass wir deswegen einfach nicht drauf gestoßen sind.
Ja.
Ich habe sie an einer Stelle gefunden, da wollte man aber so ein Abo-Ding haben von monatlich 50 Öcken und das war ein bisschen viel.
Eigentlich muss das so frei zugänglich veröffentlicht sein und das habe ich eigentlich auch gemacht, aber das sind dann irgendwelche Zwischenstationen, die da irgendwie einen Profit schlagen.
Ja, genau, super. Ich schicke direkt. Perfekt, ja, vielen Dank. So, wie gesagt, wir wollen uns dann noch verabschieden von unseren Hörern. Danke für die Aufmerksamkeit in dieser Folge. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir liefern noch einiges nach oder haben es schon nachgeliefert, je nachdem. Wir hören uns wieder in knapp 14 Tagen. Dann gehen wir schon Richtung Sommersandalen. Dann müssten wir das erste Paar schon auf Pfanne haben. Langsam geht es wieder an die Schuhtests, wir haben das ein oder andere und noch andere Tests. Dann kommen Toespacer, werden demnächst auch bei uns Thema sein. Auch da werden wir nochmal vor der Sommerpause drauf zurückkommen. Und dann würde ich sagen, verabschieden sich Don Quixote und Sancho Panza, der Barfußschuh-Podcaster. Ne? Wir kämpfen weiter gegen die Windmühlen der Hersteller. nein, also jetzt im Ernst, wir verabschieden uns, wir hören uns wieder am 1.5. und bis dahin wünschen euch alles Gute und eine schöne Zeit. Danke und tschüss.
Und tschüss.
Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte.
Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Bis dahin, wir hören uns und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
Macht's gut. Ciao.
Auf dich zu und werfe all meine Hürden auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden auf. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, Gras unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Seile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf höher hinauf. Lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, Freak, kann's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstelle, guck, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchen, Pferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin der. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß.